Liebe Zuschauer, hallo, herzlich willkommen. Ein neues Interview steht an und das heiße Eisen der Woche, das ist ganz klar. Es geht um die, hier steht's, Entwurf eines vierten Gesetzes zum Schutze der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Die geplante Gesetzesänderung des Infektionsschutzgesetzes, das steht vor der Tür. Das wird in den nächsten Tagen im Bundestag mit großer Wahrscheinlichkeit durchgewunken. Und dieses Pamphlet, diesen Gesetzesentwurf, den werde ich mit unserem Experten für knifflige Fragen bearbeiten heute. Das ist der Andreas Beutel und wir schauen uns dieses Dokument jetzt im Detail an. So, und dann zwei Männer mit schadhafter Lockenpracht, aber trotzdem sind wir eingeschaltet und bei Verstand. Hallo, herzlich willkommen, Andreas, grüß dich.
Hallo Robert, ich grüße dich nach München.
Was hast du vorhin gesagt? Was ist eine Glatze, eine ausgefallene Frisur? Wie war das?
Ja, wir haben beide eine ausgefallene Frisur, genau.
Doppeldeutig ist immer gut, ja. Also ja, genau. Wir stehen dazu, ja, wir stehen dazu. Ganz schlimm wäre es, wenn wir das so drüberlegen würden, weißt du so.
Oh ja, ich glaub, oh. Mit Schmalz, aber bitte.
Mit Schmalz, ja, ja. So, jetzt haben wir die Befindlichkeiten besprochen. Jetzt steigen wir gleich ein ins Thema. Es ist nämlich viel zu ernst für Späße hier. Wir wollen heute dieses Pamphlet miteinander besprechen, das jetzt ansteht. Ich habe es gerade gesagt, es geht um den Entwurf des vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Um Gottes Willen, wieso müssen Gesetzestexte immer so kompliziert beschrieben werden? Du hast dir das alles durchgelesen. Wir haben das, ich versuche gerade gehighlighted auf Deutsch zu übersetzen.
Hervorgehoben.
Du hast es farblich hervorgehoben, die wichtigsten Passagen, und die wollen wir jetzt doch mal durchgehen. Warum ist es denn für dich so wichtig, dieses Pamphlet jetzt zu besprechen?
Aus meiner Sicht verschärft sich oder kondensiert die ganze Pandemiesituation aus politischer Sicht immer mehr. Das verdichtet sich in immer mehr Gesetzestexten. Und was früher eine Verordnung war, das kam dann ins Infektionsschutzgesetz. Und jetzt kommt nochmal eine Schippe drauf, weil jetzt versucht der Bund, die Macht an sich zu reißen und die Länder zu entmachten mit diesem Gesetz. Was war vorher schon ansatzweise hatten mit dem undemokratischen Medium der Ministerpräsidentenkonferenz, die es ja eigentlich nirgendwo gab, ja, oder die auch nirgendwo in der Konstitution der Republik festgelegt ist, traten sie an bei der Merkel und dort wurde irgendwas vereinbart und die Schoßhündchen haben das dann in ihre Gesetze zu Hause verpackt. Und jetzt möchte also die Bundesregierung die Möglichkeit haben, Gesetze zu erlassen, die direkt auf die Länder durchgreifen. Und das ist eigentlich eine Änderung und meiner Ansicht nach auch geht das direkt an das Fundament der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder des Föderalismus, ja, den man ja explizit eingeführt hat. Das kommt immer mal durch, so beim Schulsystem. Warum hat jedes Land ein eigenes Schulsystem? Damit es eben in Deutschland nie wieder eine Möglichkeit gibt, so ein zentralistisches System aufzubauen, was dann Unterdrückung, Diktatur oder was auch immer werden könnte. Und das wird gerade komplett rumgedreht mit diesem Gesetz. Und das ist aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht, ich bin da eine unbedeutende Stimme, aber viele Verfassungsrechtler heben da die Hände und sagen, Moment, das ist gefährlich, das darf nicht passieren.
Okay, es darf keine ZBR werden. Moment. Es darf keine BRD, ZRD, also Bundesrepublik Deutschland, so heißt es, und es sollte nicht zentrale Republik Deutschland sein oder zentralistische, genau, Republik Deutschlands.
Mit einem ZK der Republik von Angela Merkel geführt.
Mhm. Genau, also gelernt ist gelernt. Weißt, Andreas, sie hat ja in der DDR gelernt, ne? Also insofern sind es alte Strukturen, altbewährtes und so weiter. Ich versuche die Ironie hier rauszulassen, es gelingt mir nicht ganz. Es läuft in diese Richtung hin und das alles unter dem Deckmantel eben des Schutzes der Bevölkerung.
Und also, je länger das Spiel läuft, desto klarer wird das irgendwie, dass sie einen Plan zu fahren scheint. Wirklich eine Agenda, die in Richtung wieder des Sozialismus führt oder in eines zentral gesteuerten Kommunismus, so als hätte sie den nie aus ihren Adern herausbekommen. Und sie sagt es ja auch selber mal, dass sie eigentlich nicht so eine CDU-Tussi werden wollte. Und im Prinzip das, was CDU mal war, bevor sie angetreten ist, ist ja komplett vernichtet. Wir sehen das jetzt an der unwürdigen Nachfolgediskussion. das ist alles sehr seltsam, was dort gerade geschieht. Aber scheint eben einem größeren Plan zu folgen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein in das Gesetz, dann lassen wir den Text für sich sprechen.
Ja, in einem Interview vor vielen Jahren hat sie ja gesagt, dass sie mit demokratischen Strukturen per se nicht so viel anfangen kann. Also das scheint in ihrer politischen DNA tendenziell immer mitzuschwingen, dass Demokratie eher hinderlich ist für die Herrschenden. Ja,
ja genau.
Mhm. Ja. Also, dann schauen wir uns mal gleich den Text an hier. Also, hier ist der Gesetzesentwurf, Drucksache 19-28444 vom 13.04., also wenige Tage alt. Und das ist der Gesetzesentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD. Hier steht der Titel. Und kommen wir gleich mal zum Punkt 1, was hier sozusagen unter dem Punkt A, nicht 1, besprochen wird. Also Problem und Ziel. Ja, B117 hat zusätzlich an Dynamik gewonnen. Und ich lese es jetzt nicht ganz vor, was du hier farblich hervorgehoben hast, aber es wird mehr oder weniger ein großes Schreckgespenst aufgebaut, um damit eben zu sagen, ja, wir sind gezwungen, aufgrund der Entwicklung des Infektionsgeschehens diese Maßnahmen umzusetzen. Wir haben gar keine andere Wahl, als das jetzt zum Schutz der Bevölkerung so zu beschließen. Also wir kümmern euch um uns.
Wir kümmern uns um euch.
Ja. Yes, genau so rum. Ja. Ja, wir kümmern uns um euch. Und das ist, wie hast du es vorhin genannt gerade, da wird hier so ein Tiger aufgebaut.
Ein Papiertiger wird aufgebaut. Mhm. Für mich ist das so ein typischer Marketing-Text. Immer mehr Menschen stellen fest, dass sie zu dick sind. Deswegen haben Wissenschaftler das und das herausgefunden und wir verkaufen ihnen den Abnehm-Tee XY.
Ja,
okay.
Immer
mehr Menschen, eine Aussage, die du nicht nachprüfen kannst. Und so ähnlich ist das hier. Der erste Satz, wenn wir ganz kurz reingucken, die Ausbreitung des Coronavirus hat seit Beginn des Jahres durch das Auftreten von eigenschaftsveränderten, ansteckenderen Virusvarianten insbesondere, und da haben wir schon einen Schachtelsatz, wo du nicht mehr hinterherkommst, zusätzlich an Dynamik gewonnen. Ja. Erhebliche Zunahme der Belastung im Gesundheitssystem, um der staatlichen Schutzpflicht zu entsprechen. Wir sind ja so gut, müssen wir, und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems als überragend wichtigem Gemeingut und damit die bestmögliche Krankenversorgung dann sicherzustellen, ist es erforderlich, bla bla bla. Und da wird übergangen die Krankenhausschließung, der Abbau von Intensivbetten und was es da noch alles gibt. Also,
und den Punkt finde ich wichtig. Deshalb, weil all das da oben, deshalb Maßnahmen nach bundeseinheitlichem Standard erforderlich.
Mhm. Genau.
Da steht's. Deswegen müssen wir das Ganze zentralisieren. Wir müssen das von oben herab, top down, müssen wir das beschließen. Es lässt uns eigentlich, das böse, böse Virus lässt uns gar keine andere Wahl sozusagen.
Genau, das hat der Wilhelm Reich, hatte ja die Psychologie oder die Lebensenergie erforscht. Und der hat das, glaube ich, in der Massenpsychologie des Faschismus mal schön beschrieben. Eine Diktatur muss den Sexualtrieb blockieren und zu einer Stauung führen, um das dann ableiten zu können in irgendwas, was man haben will. Ja? Und hier sehen wir das, wir bauen hier ein Angstszenario auf in den ersten Viertel oder Dreiviertel. Ja, und dann leiten wir das ab in das, was du jetzt grün angestrichen hast. Deshalb sind Maßnahmen und so weiter. Ja, wir bauen etwas auf und dann leiten wir es ab. Ah, das ist die einzige Möglichkeit, um da wieder rauszukommen. Deswegen müssen wir. Was sich aber da drin verbirgt, es gab ja vor einer Weile den Streit mit der Ministerpräsidentenkonferenz in der letzten Runde, was wir übrigens nicht vergessen dürfen. Ne? Soweit ich weiß, wäre diese Woche wieder Ministerpräsidentenrunde. Die ist aber abgesagt, weil jetzt der Bund auf diesen Lockdown trinkt. In der letzten Runde hatte Merkel versucht, ihre Inzidenz 100 als Schwellenwert unterzubringen, ist damit nicht durchgekommen, ist dann irgendwie bei 200 gelandet. Und jetzt sagen sie die Ministerpräsidentenkonferenz ab und versuchen es über den Gesetzestext, die 100 zu implementieren. Ja? Das sehen wir dann hier. Also die Maßnahmen sind bundeseinheitliche Standards erforderlich, die in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt dann greifen, wenn die besonderen Maßnahmen ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50 pro 100 nicht hinreichend wirksam waren, um die Verdopplung auf 100 zu verhindern.
Okay. Ja. Interessant, und? Ja. Die Ministerpräsidentenkonferenz, hätte die denn an diesem Zustand jetzt noch etwas verändern können? Ich meine, die sind ja auch alle auf Linie. Also es gibt ja nicht wirklich Revoluzzer, bei den Ministerpräsidenten. Es gibt die ein oder andere kritische Stimme, aber in meiner Wahrnehmung fahren die alle den gleichen Kurs hier.
Letzten Endes sehen Sie alle, also es gibt ein paar kritische Stimmen, aber eigentlich nicht wirklich. Mhm.
So, und dann wird natürlich gleich die Lösung mit präsentiert, hier in den ersten Punkten, nämlich unter Punkt B steht dann hier, der Gesetzentwurf beschließt zwei wesentliche Lücken im IFSKE zu schließen, IFSKE, Infektionsschutzgesetz. Es wird eine bundesweit verbindliche Notbremse aber einer 7-Tage-Inzidenz von 100 eingeführt. Wird eingeführt. Also, ja. Bam, so, schluckt es.
Es gibt ja die, das berühmte Buch von Viktor Klemperer, Die Sprache des Dritten Reiches, LTI, also Lingua Tertii Imperii. Und jetzt kann man schon eine Sammlung machen und einige machen das, glaube ich, auch schon, die LCI, Lingua Coronai Imperii, also die Sprache des Corona-Imperiums. Und da können wir das neue Wort Notbremse einführen, was jetzt hier, ich glaube, 10-mal in diesem gesamten Text immer wieder vorkommt. Ja, also es wird eine bundesweit verbindliche Notbremse und da eben wieder die 100, ne?
Was das auch für ein Begriff ist, ne? Also Notbremse. Ich weiß ja, du kennst ja diese Bundeswort-Hülsenfabrik, ja?
Die, nee, die kenne ich nicht.
Die BWHF, das ist sozusagen ein Begriff dafür, was für Slogans die permanent raushauen. Das ist ein Spaßbegriff, eigentlich gibt es nicht. Aber diese Strategen oder Marketingmenschen oder halt diese ganzen Leute im Hintergrund, die irgendwelche Dinge verkaufen müssen, R-Wert, flatten the curve, Inzidenz, Mutante und weiß, all diese Begriffe, mit denen die Medien dann gefüttert werden, die das dann aufgreifen, das kommt aus dieser imaginären Bundeswort-Hülsenfabrik. Und ich frage mich, wer dann eben für Notbremse verantwortlich zeichnet. Ja, so, wir müssen, brauchen was Plakatives, wir brauchen was Sinnbildliches, womit jeder was anfangen kann. Notbremse, das ist quasi der Bremshebel anziehen. Wenn gar nichts mehr geht, dann müssen wir das machen, sozusagen.
Genau.
Ja, und das ist also, ja, das verfängt halt dann bei den Leuten. Es geht nicht mehr anders. Das ist, die Not ist jetzt am Mann, sozusagen.
Es muss ein dramatisches Wort sein und Notbremse ist, also der Zug fällt gleich gegen die Mauer und wir müssen Bremse ziehen, ganz eindeutig. Mhm. Ja, ja. Und was sich aber eben auch drin verbirgt in diesem ersten Absatz ist die unausgesprochene Annahme, dass ein positiver Test gleichbedeutend ist mit einer Infektion.
Also, dass der Hauptstreitpunkt eigentlich seit Beginn der Pandemie zwischen all den Wissenschaftlern, die sich diesen Maßnahmen angeschlossen haben und zwischen, sage ich jetzt mal, wie sagen wir das neutral, zwischen kritisch denkenden Medizinern, die sagen, Moment, es gibt hier ein großes Definitionsproblem, nur weil einer einen positiven Test hat, heißt es nicht, dass der jetzt groß zu diesem Infektionsgeschehen beitragen wird. Und das ist ja die Krux bei dieser ganzen Nummer. Ja.
Oder dieser unausgesprochene oder im Hintergrund mitschwelende Annahme, wenn du positiv bist, aber symptomlos, bist du ein Überträger und kannst andere anstecken. Ja, das ist ja, wenn ich eine Grippe habe, sage ich das meinem Gegenüber, wir umarmen uns mal nicht, ich bin gerade angeschlagen, dann weiß ich, dass ich das habe, ne? Aber bei diesem Geschehen ist ja immer, ich könnte sein, dass ich es nicht weiß, dass ich es habe, aber ich könnte dir gefährlich werden und ich will dir nicht gefährlich werden, ich möchte Verantwortung übernehmen, deswegen tue ich dir zuliebe mir eine Maske aufsetzen und Abstand halten und die ganzen Regeln. Also das ist ziemlich teuflisch eigentlich, eben weg von dem, ich bin per se gesund, ja, hin zu einem, ich könnte krank sein und muss mich verteidigen dahin, dass ich gesund bin. Das ist die völlige Umkehr eigentlich des Menschseins und des Rechtsstaatsprinzips, der Unschuldsvermutung und so weiter.
Und das haben sich jetzt nicht wir oder irgendwelche Querdenker oder sonstigen Querulanten ausgedacht, sondern der Erfinder des PCR-Tests selber, also die Leute, die mit der Entwicklung dieser Testerei beschäftigt waren, die selber sagen, dass als diagnostisches Mittel dieser Test vollkommen ungeeignet ist, vor allem nach einem Zyklenwert über 30. Also sprich, die Anzahl der Zyklen, um das Material, das genetische Material sozusagen detektier- und testbar zu machen, darf einen gewissen Schwellenwert, den CT-Wert, nicht überschreiten. Alles, was über 30 ist, ist im trüben Fischen. Wir haben hier Teste mit 45 Zyklen, was eigentlich nichts aussagt. Das ist eigentlich nichts alles. Aber auf diesen nicht wissenschaftlichen Daten werden diese Maßnahmen jetzt bezogen.
Und in Deutschland wird fast nicht kommuniziert, wie viele Zyklen gefahren worden sind für einen Test. In anderen Ländern war das erheblich für die Testung. Bei uns wird das nicht kommuniziert. Und wir testen im PCR-Test auf eine Gensequenz. Ich glaube, China testet auf drei verschiedene Gensequenzen, was das Ganze schon mal viel, viel genauer macht als Testumgebung. Also das ist, und wir haben ja auch Landkreise mit, sagen wir mal, 4.000 Einwohnern oder so. Und wenn du da einen Fall hast, hast du eine Inzidenz gleich mal von 300 oder 500 in dem Landkreis. Das ist absolut untauglich, das Mittel. Und das wird hier nochmal versucht festzuschreiben in diesem Gesetzestext. Oder die ganze Denkweise deutet immer noch darauf hin, wir brauchen die Macht und so weiter.
Jetzt gibt es noch eine Ergänzung zu diesem Punkt B hier auf der Seite 2. Zudem wird die Bundesregierung ermächtigt, zur einheitlichen Festsetzung von Corona-Maßnahmen Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen. Die Rechtsverordnungen sind an die Überschreitung einer Inzidenz von 100 geknüpft. Damit werden dem Bund zusätzlich weitere Handlungsmöglichkeiten gegeben, um eine bundesweit einheitliche Steuerung des Infektionsschutzes zu gewährleisten. Klingt im ersten Moment natürlich immer ganz harmlos, aber was versteckt sich denn hier in dem zweiten Satz? Zusätzlich weitere Handlungsmöglichkeiten gegeben.
Wieder das Gleiche. Der Bund kann Rechtsverordnungen, der muss jetzt nicht mehr über die Ministerpräsidentenkonferenz gehen, sondern Bund, Merkel entscheidet, das und das ist jetzt notwendig. Dann wird eine Rechtsverordnung rausgegeben. Dann kann zwar formal der Bundesrat noch dagegen sein, aber dieses Hickhack oder auch im positiven Sinne, ne, das Ringen der Ministerpräsidenten, das kann es dann nicht mehr geben, sondern das kann von ganz oben überschrieben werden. Das haben wir im Prinzip schon mal bei der Thüringen-Wahl gesehen, wo sich Merkel da irgendwo Südafrika, glaube ich, gemeldet hat. Die Wahl muss rückgängig gemacht werden. Das ist wieder eben der Streit. Die Ministerpräsidenten könnten nicht dem folgen, was ich mache. Deswegen muss es jetzt von ganz oben durchgedrückt werden. Und der Absatz, den du dort nicht unterstrichen hast oder den ich nicht unterstrichen habe, gelten diese ganzen Maßnahmen für die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Das haben wir ja schon mal auseinandergenommen, dass das nicht sauber definiert ist. Und der Bundestag ist zusammengetreten, hat die jetzt beschlossen wieder für ein Jahr. Also formal gäbe es einen Austrittspunkt, aber im Moment, so wie der Bundestag jetzt aufgebaut ist, zieht er diese eigentliche Notbremse nicht und beendet die nationale Tragweite eben nicht. Es muss drinnen stehen im Gesetz, aber wenn die alle Organe unter ihren Steuerungsmechanismen haben, können sie trotzdem machen, was sie wollen.
Am besten gefällt mir Punkt C. Alternativen, keine. Das erinnert so ein bisschen an das Merkel'sche Alternativlos.
Genau, das ist genau da. Keine Alternativen. Ja. Aber wir können ja jetzt wieder mal gut meckern, weil wir sagen, das ist falsch, das ist falsch. Gib uns doch mal 2 Minuten, was würden wir denn reinschreiben als Alternativen? Wenn die Aerosolforscher sagen, das ist mehr eine Innenraumkrankheit als eine Außenraumkrankheit, würde ich zum Beispiel sagen, geht raus, legt euch in die Sonne, ernährt euch gesund, sammelt Vitamine und umarmt euch, um Glückshormone auszuschütten, weil das macht das Immunsystem stärker und, und. Ja, also all das wäre möglich, aber in diesem mechanistischen Fürsorgestaatsdenken findet das nicht statt.
Oder das Ganze gilt nur so lange, bis die Wissenschaftler eben einen anderen Weg gefunden haben. Und da meine ich jetzt nicht die Impfung, sondern es müsste richtige Forschung betrieben werden. Es gibt doch, Antenne Thüringen hat gemeldet, dass man mit Gurgeln, mit Mundwasser sehr gute Erfolge haben kann, weil in Arztpraxen, in Zahnarztpraxen sich so gut wie niemand infiziert hat, kam man da drauf und was das bedeutet. Und es gibt genügend andere Beispiele dafür, für praktikable Möglichkeiten, das ganze Infektionsgeschehen zu durchbrechen. Wäre alles kein Problem, wenn es von oben nicht permanent verhindert werden würde. Deswegen muss da stehen, es gibt gar keine Alternative. Die Staatsdoktoren, die Staatsvirologen, die von der Politik ausgesuchten Wissenschaftler haben das so bestimmt. Und das sind die einzigen, die gehört werden. Und deswegen muss das so sein. Das muss geschichtlich sowieso irgendwann aufgearbeitet werden. Aber das ist der Status quo, den wir jetzt gerade haben. Diejenigen, die das alles beschließen, sind auf diesem Irrweg verhaftet. und kommen nicht mehr raus. Wir haben vorhin schon länger darüber gesprochen, was das bedeutet eigentlich, dass wir hier keine epidemische Lage von nationaler Tragweite haben, sondern wie es der Dr. Maas gestern gesagt hat in der Podiumsdiskussion in München, wir haben eine epidemische Lage von nationaler Angststörung. Wir sind eine ganze Gesellschaft in einer massenhaften Psychose gefangen und das muss natürlich irgendwann und wird auch irgendwann aufgearbeitet werden. Nur wahrscheinlich haben wir dann schon so einen großen, fast irreparablen Schaden angerichtet, dass es vielleicht schon fast zu spät ist. Und deswegen gilt es das jetzt, was heißt zu verhindern oder zumindest zu verstehen, was da gerade passiert. Deswegen machen wir uns gerade die Mühe, dieses Gesetz oder diesen Gesetzesentwurf, diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes auseinanderzunehmen, um das aufzubrechen. Also mal nebenzu gefragt, denkst du denn, dass das möglich ist, das noch zu ändern? Weil alles guckt jetzt nach Berlin. Am 21.04. Ist auch wieder zu einer großen Demo aufgerufen. Was ist in deiner Meinung nach jetzt, was steht an? Wird das einfach durchgedrückt oder gibt's irgendeine Möglichkeit, wie das Volk sagen kann, wir wollen das nicht?
Na, wenn das Volk auf der Straße steht, dann könntest du es nicht mehr durchdrücken. Aber das Volk muss mal auf der Straße stehen. Und wenn ich die Hoffnung nicht hätte, würde ich ja diese Sendung nicht machen. Ja, solange es noch Menschen gibt, die Idee haben, dass es anders geht, gibt es auch einen anderen Weg. Wir hatten in Stuttgart, einmal ging ja das Video rum mit dem Polizisten, der gesagt hat, ich mache das nicht, ich gehe nicht gegen friedliche Bürger vor.
Das war und der Polizeichef in Stuttgart, ja, also einer der höchsten Polizisten da, ja. Ja.
Genau. Und eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher, wo so ein großer Marsch durch die Innenstadt war, wo die ganzen Politiker wieder rumgegreint haben, hatte ein Polizist gesagt, das war die Macht des Faktischen. Also warum hat die Polizei nicht eingegriffen, mangelhaftes Einsatzkonzept und bla bla bla. Und da hat er gesagt, das war die Macht des Faktischen. Und die Macht des Faktischen war einfach, es waren zu viele Menschen. Und das können Sie natürlich so nicht sagen, aber das ist genau das. Wenn wir reden ja hier über die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes. Die letzte Verschärfung war diese große Demonstration, wo die Wasserwerfer gegen die friedlichen Demonstranten am Reichstag eingesetzt worden sind, wo es dann den Bohai gab, weil aus Büros der Bundestagsverwaltung gefilmt worden ist. Zum Glück gab es ja die Filmaufnahmen von oben, dass man sieht, wie die Polizei da gegen friedliche Demonstranten vorgeht.
Und das
ja,
und war
jetzt
bei eisigem
wieder
Wetter.
An der gleichen Stelle. Wir verschärfen das jetzt nochmal.
Das war bei eisigem Wetter, darf man nicht vergessen. Das war im November bei wirklich fast
Richtig,
Frosttemperaturen. Genau. Menschen zu beregnen, hat es geheißen damals, so leicht euphemistisch. Ja, dass man also da wirklich, ist das unmittelbarer Zwang im
Polizeijargon? Das läuft noch unter unmittelbarem Zwang.
Ja, ja.
Und das war ja, das war doch ein gemäßigtes Einsatzmittel. Wir haben sie doch nur beregnet.
Ja. Wollte nur jetzt mal deine Meinung nochmal hören, was das allgemein bedeutet, aber lass uns nochmal in den Text reingehen. Wir sind jetzt dann hier beim Artikel 1 der Änderung des Infektionsschutzgesetzes und da haben wir dann folgenden Passus stehen. Inhaltsübersicht, Paragraph 28b, bundesweit einheitliche Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung bei besonderem Infektionsschutzgesetz, Infektionsgeschehen, Verordnungsermächtigung. Und da kommen wir runter. Wenn du schon was zu sagen hast, sag's mir bitte, ja? Also, hier wird genau aufgelistet, was jetzt eben genau beschlossen werden kann als Änderung in diesem Paragraph 28b. Zum einen wird hier geregelt,
privat. Moment, nicht ganz so schnell.
Okay.
Schalte doch mal bitte auf den Gesetzestext, ganz kurz um, dass wir das mal sehen.
Okay, Moment.
Was wir im Browser haben.
So, da ist der Gesetzestext, genau.
Ja, das ist das Infektionsschutzgesetz, wie man das jetzt sieht. Das findest du unter gesetze-im-internet.de und dort sind alle Gesetze in der aktuellen Fassung. Und da haben wir die Struktur von dem ganzen Infektionsschutzgesetz und dann gehen wir mal runter bis zum Paragraphen 28. Also das ist der fünfte Abschnitt.
Moment, wo sind wir? Da sind wir, genau, hier. 28,
der Abschnitt ist Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und dann haben wir 28 Schutzmaßnahmen, 28a besondere Schutzmaßnahmen und jetzt kommt also dort nochmal ein 28b hinzu. Um den dreht sich eigentlich dieser ganze
Text. Der soll hier eingefügt werden, da.
Ja, genau.
Okay,
alles also, klar. Also wenn wir mal in die 28 reingehen, das nur Schutzmaßnahmen, Da dreht sich um allgemeine Krankheiten, ja, weiß ich nicht, Pest tritt auf oder so. Das ist gar nicht spezifiziert. Und dann ist mit dem letzten Infektionsschutzgesetz, der 28a, eingebaut worden. Das war eben das, was wir gerade besprochen hatten. Und jetzt soll noch ein 28b reingebastelt werden.
Ja, Moment, wie komme ich jetzt da wieder raus aus dieser Ansicht hier?
Zurück.
Ja, war ich, aber da springe ich jetzt die ganzen...
Ach so, dann blätterst du, dann geh mal zum Seitenanfang.
Zum Seitenanfang, dann muss ich da wieder raus. Ne?
Ah nee, Entschuldigung. Wie gesagt, das kann jeder dann selber machen. Und hier wurde festgelegt, ne, was es an Schutzmaßnahmen gibt, was möglich ist. Und jetzt wurde das also, da haben wir die Beschränkung von Übernachtungsangeboten, von Reisen, von gastronomischen Einrichtungen, Freizeitveranstaltungen und. Und das einfach zur Einordnung. Ne? Wer das nachlesen will, der kann das dort nachlesen. Wir gucken uns das, glaube ich, mal jetzt in dem Gesetzesentwurf an, was da noch reingeschoben werden soll als neue Verschärfung. Ich glaube, der Kretschmer von Sachsen, der hatte gesagt, Kretschmer, eine Nachschärfung der Werkzeuge.
Nachschärfung. Aha. Okay, dann gehen wir zurück zur...
Wir gehen zurück ins PDF, genau.
Änderung. Und da sind wir jetzt eben bei diesem Bereich, der jetzt zusätzlich noch erfasst wird. Wir sehen hier Punkt 1. Private Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum sind nur gestattet, wenn ein höchstens Angehörige eines Haushalts weitere Personen. Okay, das wird dann alles im Einzelnen aufgelistet, was dann in Zukunft noch gilt und was nicht.
Genau, aber das macht es wieder hier an dieser 100er Inzidenz fest. Und dann kommt eben das ziemlich scharfe, also du darfst nur noch eine fremde Person besuchen oder treffen. In privaten Zusammenkünften. Also dein Haushalt plus eine fremde Person.
Okay. Ja.
Und wenn man das vergleicht, was wir gerade angeguckt haben bei Gesetze, bei dem 28a, da war das relativ schwammig formuliert. Und jetzt ist es hier ganz genau nochmal diese einzelnen Einschränkungen ganz ausführlich eben dargestellt. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen sie mal relativ schnell durch, damit wir zu den eigentlich heißen Eisen weiter hinten kommen. Der zweite Absatz, da dreht sich um die Ausgangssperre, die auch heiß ist, von 21 bis 5 Uhr.
Zapfenstreich heißt das bei der Bundeswehr. Ja? Bloß ist das da erst um 10 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere.
Oder wie heißt es, wenn du abends wieder in deiner Zelle sein musst? Mhm. Offener Vollzug.
Zellenschluss, oder? Ne? Gibt es irgendwie, gibt es doch
Verschluss. Einschluss heißt es. Ja,
Einschluss, gell? Mhm.
Was den meisten nicht klar ist, wo der Begriff Lockdown herkommt.
Aus dem Strafvollzug.
Das ist ja auch ein Euphemismus, so ein englischer Begriff. Aber Lockdown kommt eben genau aus der Gefängnissprache. Lockdown ist, wenn alle Zellen verschlossen werden.
So, also wir gehen hier weiter. Punkt 3 ist die Öffnung von Freizeiteinrichtungen.
Da war der lustige Punkt mit den Seilbahnen, was ich dir vorhin erklärt hatte. Das Gesetz ist noch in der Entwicklung. Hier wird jetzt aufgeführt, was alles zugemacht werden muss oder was nicht aufmachen darf. Ne? Hotelschwimmbäder, Thermen, Wellnesszentren, Badeanstalten, Spaßbäder und so weiter. Und dann steht drinne von Seilbahnen. Und in Sachsen gab es dann schon mal Protest, weil von Seilbahnen hieße alle Seilbahnen. Gemeint sind eigentlich so Skilifte. Aber wir haben zum Beispiel in Dresden eine Seilbahn, um von der Stadt auf den Weißen Hirsch hochzukommen. Und andere Städte haben das ganz genauso. Die würden aber unter dieses Verbot mitfallen, was eigentlich ein normales Verkehrsmittel ist, in dem Sinne kein Luxus oder kein Freizeitsportmittel und so weiter. Also das ist noch sehr unausgegoren. Genau. Der nächste Punkt 4 ist dann die Öffnung von Ladengeschäften und Märkten mit Kundenverkehr. Im Prinzip das, was wir vorher gesehen haben, die Ministerpräsidentenkonferenz einigt sich auf irgendwelche Maßnahmen. Wo es dann Streit hinterher gab, wie wird es in den einzelnen Bundesländern gehandhabt, sehen wir hier, versucht der Bund oder eben Angela Merkel durchzugreifen, um das von oben heraus durchzudrücken.
Tja. Gut, dann Punkt 5, Öffnung von Einrichtungen wie Theatern, Opern, 6, Ausübung von Sport, Das finde ich spannend. Nur zulässig in Form von kontaktloser Ausübung von Individualsportarten, die allein zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands ausgeübt werden. Ja, wie ist denn das jetzt genau? Was zählt denn jetzt dazu von kontaktloser Ausübung? Soviel ich weiß, ist Golf immer noch verboten, auch Tennis. Das ist
Ach,
ja,
okay.
ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist ja alles mehr oder weniger nicht ganz genau geklärt, wer wann, wo, wie was, oder?
Sehe ich genauso, ja. Beziehungsweise im Zweifel ist immer alles verboten.
Und
Ich
auch
habe da jetzt.
Schwimmbäder. Also ich schwimme meistens alleine im Wasser, aber trotzdem bleiben die Schwimmbäder geschlossen.
Aber in dem feuchten Milieu kann doch der Virus sich ausbreiten. Und wenn du das Wasser umrührst, verbreitest du all deine negativen Energien auf alle Mitschwimmer.
Also wir bilden eine Virengemeinschaft im Becken dann
Ja,
sozusagen.
ganz genau.
Ja,
Machen
okay.
wir ja sowieso. Also.
Ja, klar. Öffnung
Ach
von
so,
Gar.
was ich vorhin noch sagen wollte, ne, weil, wegen der epidemischen Lage nationaler Tragweite, beziehungsweise diese Angststörung nationaler Tragweite. Wenn ein Mensch sinkt, ist das Angstzentrum blockiert. Und das Singen ist verboten in Deutschland. Das in Kirchgemeinden und so weiter. Ja, das, wie man das so manchmal sagt, man singt in der Nacht, wenn man Angst hat. Weil wenn du Angst hast, beziehungsweise wenn du singst, wird das Angstzentrum blockiert. Du kannst nicht singen und Angst haben, das geht nicht gleichzeitig. Und wenn du eine Bevölkerung verbietest, eben Kultur, Entspannung, Singen und so weiter zu haben, steigerst du das eigentlich noch, dieses Angst. Szenario. Bis hin zu diesem einen Papier, was ja auch mal geleakt worden ist. Wie kriegen wir das durch? Machen Sie den Kindern Angst. Machen Sie den Menschen Angst mit besonders drastischen Bildern. Das kam aus einem Ministerium, das die Pläne gemacht haben. Wie kriegen Sie Ihre Gesetze besonders gut durch? Eben durch Angstmache, gesteigerte Angstmache und so.
Das Panikpapier aus dem
Genau, das Panikpapier.
Bundesinnenministerium. Ja,
Okay. Also, wir waren bei Punkt 6, Ausübung von Sport.
Genau, wir sind dann, geht es
Punkt
zur
7,
Öffnung von
Ausübung.
Gaststätten, steht drin. Ich weiß nicht, da müssen wir jetzt nicht jeden Punkt einzeln auflisten. Das kann man ja alles nachlesen. Dienstleistungen bei der Beförderung Personen, öffentlicher Nahverkehr. Also da wird sozusagen alle Bereiche des täglichen Lebens werden da jetzt genau erfasst, noch genauer erfasst. Zur Verfügungstellung von Übernachtungsangeboten zu touristischen Zwecken ist untersagt. Ja, war das vorher schon? Da gab es doch auch die
Aber
Anweisung.
immer als lokale Regelung. Wie jetzt zum Beispiel Meck-Pommern geschlossen ist, du darfst da nicht rein, das beschließt das Bundesland. Und hier beschließt das jetzt der Bund.
Aha, paar Ordre de Mufti, ja, so.
Ja, genau. Wir sehen da sozusagen die Handschrift, ne? Die Zentralisierung der Macht wird jetzt zurückgezogen von den Ländern, Endstadium einer Demokratie, könnte man das auch nennen, zurückziehen von den Ländern, um die ganze Macht im Hauptquartier zu haben. Und eine Frage, wir sind fast am Ende bei der Aufzählung.
Jetzt kommt aber ein wichtiger Punkt.
Ja,
Hier bei
genau.
dem Unterpunkt Klammer 3. Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal an allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen sind bei Teilnahme am Präsenzunterricht zweimal in der Woche mittels eines anerkannten Tests auf eine Infektion zu testen. Sind zu testen. Also hier steht sind zu testen. Das ist nicht sollten mal oder gucken wir mal, sondern das müsst ihr in Zukunft machen. Alle Kinder, das ganze Land.
Und was ich gerade fragen wollte, hast du in den Punkten vorher irgendeine Maßgabe über Einschränkung der Arbeit gesehen? Weißt du, also du darfst arbeiten gehen, du darfst dich mit 20 Kollegen aus 10 Haushalten oder aus 20 Haushalten auf Arbeit treffen. Aber Schüler müssen getestet werden.
Wie
Wenn
erklärst du
es
dir das?
um
Wie erklärst du dir das?
das, ich kann das, ich verstehe das noch nicht ganz. Es gibt auch die Diskussion über die Testpflicht auf Arbeit. Und da ist immer die Rede davon, der Arbeitgeber muss ein Testangebot machen. Und irgendein Politiker, ich glaube Seehofer oder so, hatte gesagt, wir können keine Pflicht machen, weil das wäre eine Verletzung der körperlichen Unversehrtheit wäre. Und hier ist es aber im Gesetz drin, dass es den Schülerinnen und Schülern erlaubt ist, dass dort getestet werden muss. Ja, wir können notfalls die Schulen schließen und runterfahren, was unsere Zukunft ist. Aber die Arbeit, die wird nicht angetastet, außer du arbeitest in der Gaststätte oder in der Kultur, ne? Aber produzierendes Gewerbe, wird nicht runtergefahren.
Ich habe gerade zwei Kinder aus der Nachbarschaft getroffen. Sag ich, was ist denn los? Habt ihr keine Schule, kein Zoom-Unterricht oder sonst irgendwas? Nö, da hat was nicht geklappt, die Arbeitsblätter sind nicht gekommen, wir kriegen vielleicht später nochmal was. Also die ganzen Stunden zusammenaddiert, die die Kinder jetzt sozusagen verpassen in ihren normalen Unterrichten, in ihren normalen schulischen Leistungen und so, die sind unwiederbringbar verloren. Es gibt einen neuen Begriff sogar, der heißt Zoom-Fatigue. Also Müdigkeit von Konferenzen, von Videokonferenzen. Schüler sind ja gezwungen, am Tag, sagen wir, 6, 7, 8 Stunden hier eine Videokonferenz zu machen. Und das ist eigentlich überhaupt nicht möglich, da so einen Aufmerksamkeitsbogen zu spannen von Anfang an. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch drei andere Browserfenster offen haben, da kriegst du gar nichts davon mit als Lehrer. Und genauso passiert es auch, das haben mir junge Leute erzählt, dass die einfach währenddessen irgendwas anderes machen. Du bist mit einem Auge da und wenn der Lehrer dann irgendwas sagt, dann heißt es, hoppla, ich habe Internetverbindung, ich höre sie gerade nicht. Das kann der Lehrer auch nicht checken. Also das ist für eine gesunde schulische Entwicklung sind es nicht die idealen Voraussetzungen, um es mal ganz harmlos auszudrücken. Ja, es ist ein Desaster eigentlich in Sachen Schulbildung. Aber die Digitalisierung wird vorangetrieben. Das ist ja ganz toll, ganz toll. Ja.
Und Jugendschützer sagten, wir rechnen mit einer Verdopplung der Schulabbrecherzahlen in Deutschland, weil die Schüler keine Lust mehr haben auf die Schule, so wie sie ist.
Es hat ja auch mehr mit Gefängnis zu tun als wie mit Schule. Die sitzen da drin, kaserniert, ohne Lebensfreude, total eingeschüchtert mit Hygienekonzepten. Du musst dich anmelden, wenn du aufs Klo musst. Und. Also das müssen wir jetzt gar nicht ganz aufmachen, aber das ist nur ein Teilaspekt, der natürlich viele Eltern, die schulpflichtige Kinder haben, jeden Tag massiv, massiv beeinträchtigt und frustriert. Ich kann das voll verstehen, ja.
Ja, also ich erlebe es bei meiner Tochter und in meinem Umkreis, so was an Kindergeschichten ich da höre. Das ist fürchterlich, was die mitmachen müssen. Ja, oder was wir ihnen da aufdrücken. Und das ist einer der Gründe, ne, warum wir auch diese Sendung machen, um eben so viel wie möglich Leuten zu sagen, das ist nicht in Ordnung, was hier passiert. Und ihr müsst genauso aufstehen. Ihr müsst eure Stimme erheben.
Andreas, du hast das falsch verstanden. Das ist alles zum Schutz der Vulnerablen.
Ja.
Genau. Und genau deswegen hat die Regierung nämlich unter dem Punkt 6 nochmal einen Hammer reingepackt. Wir lesen den mal vor. Und da steht nämlich hier auf der Seite 5, die Bundesregierung wird ermächtigt, wieder mal, der kommt insgesamt 7-mal vor, dieser Begriff, durch Rechtsverordnungen für Fälle, in denen die 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100 überschreitet, Gebote und Verbote nach Paragraph 28 und bla 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 zur Bekämpfung von Krankheiten, die durch das Virus verursacht werden, zu erlassen. Also, das ist schon mal ziemlich hammermäßig. Das müssen wir gleich nochmal weiter übersetzen. Solche Versorgungen, bla bla bla. Also, wird ermächtigt durch Rechtsverordnungen für Fälle, in denen der Schwellenwert über 100 geht, nochmal zusätzliche Gebote und Verbote zu erlassen. Bevor wir den Rest lesen, lass uns das nochmal kurz besprechen, was das heißt. Also, hier ist so eine Art Hintertür eingebaut, die den Politikern ermöglicht, so, oh, wir haben eine neue Situation, wir müssen jetzt gucken, das müssen wir jetzt weiter verschärfen und dafür ist diese Regelung schon drin, das steht schon im Infektionsschutzgesetz drin, dass sie das dürfen, das Ganze dann zusätzlich noch anzupassen und zu schärfen, wie es der Politiker, den du erwähnt hast, vorhin gerade gesagt hat. Ja, also wir müssen da noch mal ein bisschen mehr die Daumenschrauben anziehen.
Genau das, ja. Und solche Rechtsverordnungen, geht es ja dann weiter, können insbesondere weitergehende Vorschriften zu Maßnahmen des Infektionsschutzes, Präzisierung, Erleichterung oder Ausnahmen. Also der Gesetzgeber holt sich hier das Recht, noch mehr reinzugreifen, weil es steht ja schon im Gesetz drin, jetzt dürfen wir die Verordnung machen, jetzt müssen wir nicht mehr mit den Ländern reden, sondern wir können als Bundesregierung regieren.
Lesen wir es noch kurz fertig, zur Vollständigkeit halber. Auszugehen, negatives Test auf eine Infektion, Coronavirus. Rechtsverordnungen der Bundesregierung nach Satz 1 bedürfen der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat. Jetzt kommt in meinen Augen auch nochmal so ein Hammer. Die Zustimmung des Bundestages gilt als erteilt, wenn der Bundestag nicht binnen 7 Tage nach Eingang der Vorlage der Bundesregierung die Zustimmung verweigert hat. Moment, Vollbremsung, jetzt. Also normalerweise, wenn mich mein demokratisch geschulter Verstand nicht trübt, dann war das doch so, dass der Bundesrat in Sitzungen beschlossen hat, ob das und das und das Gesetz durchgeht. Also der Bundesrat hat die Gesetze abgenickt und dann dem Bundespräsident vorgelegt, der hat unterschrieben, der
Genau,
Grüßonkel,
Bundestag beschließt, Bundesrat bestätigt und dann,
Präsident lässt in Kraft treten. Das war
genau.
so, genau. Und jetzt aber wird der Bundesrat sozusagen dazu aufgefordert, jetzt gegen dieses Gesetz Stellung zu beziehen oder die Zustimmung zu
Moment,
verweigern.
der
Der
Bundestag, nicht
Bundesrat,
Bundestag.
Bundesrat muss
Nein,
jetzt
Bundestag.
die Zustimmung, wenn der Bundestag nicht sieben, also sorry, Bundesrat-Tag gerade ja so. Also wenn der Bundestag nicht binnen 7 Tagen nach Eingang der Vorlage die Zustimmung verweigert hat.
Genau. Das ist wie ein Abo, was du nicht weißt, ne?
Genau. Und wenn du es nicht
Wenn du 7 Tage
rechtzeitig
nicht
kündigst,
widersprichst, dann hast du automatisch Ja gesagt.
ja, dann ist es schon dabei.
Und die Bundesregierung kann also Rechtsverordnungen erlassen. Wenn der Bundestag nicht binnen 7 Tagen widerspricht, gelten sie als angenommen.
Das heißt, die müssten vorher unbedingt noch eine Sitzung machen
Ja.
und in dieser Sitzung muss dann die Verweigerung quasi stattfinden, was sowieso nicht stattfindet, weil mit der Parlamentsmehrheit die Regierung das sowieso dann durchnickt. Aber sie kommen um diese zusätzliche Sitzung drumherum, sozusagen.
Ja. Also jetzt wird es weggenommen von den Ländern, dann wird es nochmal weggenommen vom Bundestag, um noch mehr Macht zu haben. Und da reden wir jetzt nicht über Zusammenbruch des öffentlichen Lebens. Der Bundestag kann gar nicht zusammenkommen oder was auch immer, ne? Dann muss die Bundesregierung was erlassen und leider hatten wir jetzt keine Zeit zu widersprechen. Ja.
Ich checke jetzt auch vorhin, das habe ich vorhin als wir vorhin das besprochen haben, habe ich es falsch aufgenommen. Ich dachte, Bundesrat muss die Zustimmung verweigern. Deswegen hatte ich das noch falsch im Kopf gerade. Ne? Der Bundestag selber wird hier sozusagen ja nicht ausgehebelt, aber ausgetrickst.
Oh, ist getrickst, ja.
Ausgetrickst, könnte man
Oder
sagen,
eine implizite Zustimmung wird da vorausgesetzt und du kannst ja Nein sagen, wenn du möchtest. Und roll bitte trotzdem nochmal nach oben, nicht ganz so schnell, ehe wir zum nächsten Hammer kommen. Die letzten drei Zeilen, solche Rechtsverordnungen oder 4 Zeilen, solche Rechtsverordnungen können insbesondere weitergehende Vorschriften und Maßnahmen des Infektionsschutzes, Präzisierung, bla bla bla, sowie besondere Regelungen für Personen, bei denen von einer Immunisierung gegen das bla 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 auszugehen ist oder ein negatives Ergebnis eines Tests auf eine Infektion mit dem und so weiter vorliegen kann. Das heißt, sie erlauben Erleichterungen für Personen, entweder sie sind getestet oder sie hatten diese Infektion oder sie sind geimpft worden. Ja, der umgedrehte Fall ist, du bist nicht geimpft, du warst nicht krank, du bist nicht getestet, dann kriegst du keine Freiheiten.
Verzeih mir, ich habe mir gerade irgendwas ein Fussel ins Auge gerieben und das
Okay.
brennt gerade ganz arg, aber ich bin voll da bei dir. Heißt also, die Geimpften und die quasi Gesundeten, die auch wirklich bestätigt dann immun sind, die haben einen riesen Vorteil, die anderen müssen leider draußen bleiben.
Genau. Also diese Möglichkeit nimmt sich die Bundesregierung raus, Gesetze dahingehend zu erlassen.
Impfpass sozusagen. Ja, das
Impfpass
ist, da
oder
steht in anderen Worten der Impfpass eigentlich im Gesetz drin dann.
grünes Armband oder Tätowierung auf der Stirn oder wenn wir jetzt sarkastisch werden, das ist.
Eine rote Armbinde mit weißem Kreis, wo eine Spritze drin ist oder so.
Jetzt keine Vergleiche. Das ist
Keine
jetzt
Vergleiche.
vorbei.
Die Farbgebung war rein zufällig. Ja. Ich hätte auch
Ach,
lila
okay.
blassblau sagen können, ja. Es geht um die Kennzeichnung, wie es ja jetzt schon bei manchen Skiliften, bei manchen Skibetreibern so ist, dass man also, wenn man einen Test hat, wenn man negativ getestet wurde, dass man mit so einer Skibinde, mit so einer Armbinde auf der Piste sich bewegen darf. Ist alles schon, ist schon eingetütet, mehr oder weniger. Ja. Das findet
Und
schon
für
statt,
alle,
ja.
die sagen, das ist doch harmlos, da kann doch nichts passieren, denen empfehle ich mal, Die Welle zu lesen oder den Film Die Welle zu schauen. Was passiert, wenn wir, all die Jahre war das doch immer, du darfst Menschen nicht unterscheiden, weil das führt in den Abgrund hinein. Und wenn du jetzt anfängst, Menschen zu unterscheiden in geimpft und nicht geimpft und jemanden Macht gibst, da ist das Tor zur Hölle offen. Da geht's los mit im schlimmsten Fall Bürgerkrieg oder Polizisten prügeln gegen Menschen und. Ja, oder du darfst nicht einkaufen gehen.
Und es so beginnt weiter. Immer mit der Entmenschlichung.
Immer wieder Entmenschlichung, ganz genau.
Es ist immer wieder der gleiche Ablauf. Es werden gewisse Teile oder gewisse Völker werden dehumanisiert und damit wird eine Grundlage geschaffen, um gegen diese nichtmenschlichen Entitäten vorzugehen. Das ist quasi das Handbuch für moderne Kriegsführung. Das findet in abgewandelter Form immer wieder statt. Geschichte wiederholt sich eben doch. Das
Richtig.
Ist genau das,
Richtig.
Was wir
immer
hier lernen.
Wieder das Gleiche. Ja. Immer wieder.
Ja. Und die Masse lernt aber auch nicht daraus. Wie viele Leute haben dich schon angerufen, ob du schon geimpft bist oder gefragt und so weiter? Also ich kriege die Einschläge um mich rum, werden enger sozusagen. Ja.
Ich glaube, mich traut im Moment keiner zu fragen. Also bei mir wissen sie es ja, was ich für eine Meinung habe. Mhm. Aber ich erlebe das schon, auch Menschen, von denen ich das nicht dachte. Ja, ich bin geimpft. Ich freue mich, meine Verwandten wiedersehen zu dürfen. Das ist ja ein Werkzeug des Teufels. Ich nehme dir Freiheiten weg, die eigentlich Grundfreiheiten sind, die nicht eingeschränkt werden können, die einfach per se, ne, das verstehen viele nicht, du bist frei, weil du da bist. Nicht Merkel hat dich geboren, nicht die Bundesrepublik hat dich geboren, sondern das Leben hat dich geboren, deine Mutter. Und das Leben drückt sich durch dich aus und du bist frei an sich. Wir haben dann nur ein Rechtskonstrukt drumherum gestrickt, um uns irgendwie
zu organisieren,
ein paar Regeln zu geben.
Ja, und um das alles.
Und innerhalb des Rechtskonstrukts werden dir dann deine Freiheiten weggenommen und du darfst sie dann zurückbekommen, wenn du getestet bist.
Und jetzt jetzt hast du eine ideale Brücke gebaut für den nächsten Punkt, der hier drin steht unter Punkt 9, was für die allermeisten wahrscheinlich der größte Aufreger ist. Es geht um diesen Absatz hier. 9. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit, der Freiheit der Person, der Freizügigkeit und der Unverletzlichkeit der Wohnung werden eingeschränkt und können auch durch Rechtsverordnungen nach Absatz 6 eingeschränkt werden. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit werden eingeschränkt. Hier sehe ich eigentlich auch eine Impfpflicht schon auf dem Weg mit aufgegleist.
Als prinzipielle Möglichkeit, ja. Und das, der letzte Punkt, ne, auch durch Rechtsverordnung nach Absatz 6. Das ist genau das. Der Absatz 6 ist genau der, den wir uns gerade angeguckt haben. Bundesregierung kann Verordnungen erlassen. Und wenn der Bundestag nicht widerspricht, nach 7 Tagen sind die rechtsgültig. Mhm. Ja, und jetzt eben körperliche Unversehrtheit. Das kann sein Testpflicht, auch für Erwachsene. Das kann auch sein Impfpflicht, wenn Sie der Meinung sind, dass Impfen würde die Pandemie beheben oder was auch immer. Ne? Das kann sein Chip-Pflicht oder. Und natürlich eben, ja, Freizügigkeit, Freiheit der Person, Freizügigkeit, Unverletzlichkeit der Wohnung und so weiter. Wir müssen nochmal bei dem Rechtskonstrukt, was hier gilt oder was im Moment angewandt wird, ob es gilt, ist eine andere Frage, aber wir nennen es mal Grundgesetz. Ja? Da gibt es die 19 bzw. 20 Grundparagraphen des Grundgesetzes, die nicht angetastet werden dürfen. Und das ist Unverletzlichkeit, körperliche Unverletzlichkeit, Freiheit der Person und so weiter. Und wenn Gesetze diese Freiheiten einschränken, dann muss das im Gesetz zitiert werden. Und dass sie das vorhaben, sehen wir hier eben an dem Punkt 9. Und das ist der Hammer oder das Dramatische, dass das so vorgesehen ist.
Wie hast du letztes Jahr gesagt bei unserem ersten Interview im Homeoffice, ich bin immer noch fassungslos.
Ja.
Und was ist denn die Steigerung von fassungslos? Fassungsloser, am fassungslosesten, ich kann das nicht richtig durchdeklinieren. Lass uns weitergehen. Also dieser Punkt ist in meinen Augen wirklich das Entscheidende auch, wo ich sage, also bis hierhin und nicht weiter. Hiob 38,11. Ich habe neulich Da Vinci Code angeschaut, wo sie den Schlussstein rausbrechen, weißt du. Bis hierhin sollst du gehen und nicht weiter. Also da ist für mich auch eine Grenze jetzt gesetzt. Es kommt in diesem Pamphlet dann noch ein paar Änderungen, wo was eingeführt wird, so ein paar juristische.
Aber trotzdem, bitte ganz kurz nochmal hochgehen zum Punkt, was unter der 9 ist, genau die 3. Mhm. Im Paragraph 32 Satz 3 werden nach den Worten die Grundrechte, die Wörter die körperliche Unversehrtheit und ein Komma eingefügt. Machst du ganz schnell nochmal das Infektionsschutzgesetz bitte auf? Da guckt man nämlich mal rein, damit auch andere lernen, wie orientiere ich mich in dem Gesetz? Also wir brauchen den Paragraph 32.
Kommt sofort. Wo ist er? Paragraph
Erlass von
Erlass von
Rechten.
Rechtsordnungen. Da sind wir, alles klar.
Und
So.
der Satz 3 besagt, die Grundrechte der Freiheit der Person, der Freizügigkeit, der Versammlungsfreiheit, der Unverletzlichkeit der Wohnung und des Brief- und Fernmeldegeheimnisses können soweit eingeschränkt werden. Ne, das ist das, was ich sagte. Die Gesetze müssen angeben, welche Grundrechte eingeschränkt werden können. Und hier siehst du an diesem Punkt nochmal explizit, dass mit diesem Gesetz die Wörter, die körperliche Unversehrtheit kann eingeschränkt werden, eingefügt wird in das Infektionsschutzgesetz.
Warte mal, ich mache das mal, dass wir beide Seiten gleichzeitig sehen, dass wir also sagen, okay, also die Grundrechte wird eingefügt in Paragraph 32 Satz 3 nach den Worten, das müssen wir ein bisschen kleiner machen hier, dass man das besser lesen kann. So.
Ja, vielleicht kannst du den dritten Satz mal markieren, dass die
Genau.
Leute wissen, welchen wir meinen. Genau, die Grundrechte.
Genau, die Grundrechte der Freiheit der Person und da steht jetzt dann eben der körperlichen Unversehrtheit wird eingefügt. Das steht dann in Zukunft hier in diesem Abschnitt mit drin.
Ja, genau.
Steht so im Gesetz. Ich befolge nur Befehle, hat
genau.
der Arzt gesagt, als er dir die Spritze in den Arm gerammt hat.
Das ist eine RNA- oder DNA-Impfung für das Grundgesetz beziehungsweise für das Infektionsschutzgesetz, weil wir fügen einen neuen Programmcode-Abschnitt ein, der sagt, es darf auch die körperliche Unversehrtheit eingeschränkt werden. Und da muss jede Alarmglocke klingeln.
Ist nicht. Ist nicht. Das ist also auch die Erkenntnis aus über 12 Monaten Lockdown mittlerweile, dass immer noch ein Großteil der Menschen von diesen Mechanismen keine Vorstellung hat, nicht vorstellen will oder kann. Da gibt es verschiedene Prinzipien, warum das nicht angenommen wird. Das wird auch psychologisch schon lange aufgearbeitet und es gibt Gott sei Dank genügend schlaue Leute, die da jetzt schon die richtigen Dinge erkennen. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass ein Großteil der Leute das einfach nicht wahrhaben möchten. Kleines Beispiel, gestern der Gast in der Sendung, 35 Leute angeschrieben, die Eltern aus der Klasse seines Sohnes mit harmlosen Informationen, kritische Fragen, hallo, hallo, hallo. 8 haben geantwortet, aber nur negativ, warum er sie anschreibt und da wird jetzt rechtliche Konsequenzen und Anwalt und wo er die Mailadresse her hat, die Schule dreht im Rad und so weiter. Also die wenigen Eltern, die aufbegehren und sagen, der Schutz meines Kindes ist mir so viel wert, ich muss hier etwas dagegen machen, werden vom Druck der Masse an die Wand gestellt. Der kollektivistische Druck ist so groß, die Drohkulisse, die aufgebaut worden ist, über die Mutanten, über die neuen Versionen, über die neuen Varianten und so weiter, der ist jetzt so groß, dass die Angst ins Irrationale abgedriftet ist. Vollkommen. Ja,
ja, genau. Angststörung nationaler Tragweite. Ja, die Leute sind nicht mehr in der Lage, rational zu handeln oder empathisch zu handeln, sondern von der Angst regiert, das Kind könnte keine Zukunft mehr haben oder. Und man kann es ja positiv sehen oder positiv deuten und sagen, die Menschen sind so lieb, dass sie sich nicht vorstellen können, dass jemand so abartig böse ist. Aber
wie,
wir müssen
wie hast du
uns
das
damit
vorhin genannt? Wir müssen nicht gutgläubig sein, die Menschen, sondern die Menschen müssen lernen, bösgläubig zu sein.
Genau. Eine Prise Bösgläubigkeit gegenüber jeglicher Regierungsform ist sehr, sehr hilfreich. Mindestens mal unter diesem Blickwinkel das anschauen. Ja, ich sage ja nicht, dass die Regierungen komplett schlecht sind, obwohl viele die Meinung haben und es gute Argumente dafür gibt, aber nimm es mal in deinen Denkhorizont mit ein. Mhm. Das ist ja auch, wir hatten vorhin diesen Absatz, Alternativen, keine. Es gab Regierungen, oder es war mal in einem Film, da hat der Regierungschef ein Mitglied bestimmt, der explizit immer die Gegenposition einnehmen musste. der sozusagen alle Zusammensitzenden immer mit einer kompletten Gegenmeinung bearbeiten musste, dass sie prüfen, dass sie nie in die Gefahr kommen, sich einzulullen in ihrem eigenen Kreis. Weißt du, und nimm für dich mal die Möglichkeit der Gegenposition ein, um zu erkennen, ob die nicht genauso valide ist, ob es da nicht genauso eine Möglichkeit gäbe. Aber wir sind wieder in dem Ausschweifen. Genau. Die anderen Punkte, die dann noch sind, Änderung des Sozialgesetzbuches, soweit ich das verstanden habe, dreht sich um Kinderkrankheitszeiten. Das müssen wir jetzt nicht explizit eingucken. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte angeschaut.
Was noch wichtig ist, ist die Begründung, die eben kurz nachgeschoben wird unter Punkt 4.
Kommt die Begründung.
Begründung allgemeiner Teil, Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen. Und hier geht es eben darum, wie du es vorhin so gesagt hast, dass das alles so schwammig formuliert wird. Ja, das ist nicht ganz konkret, das ist diffus, das ist so im Leeren. Hier der erste Satz: Die weltweite epidemiologische Situation im Hinblick auf die Ausbreitung von Infektionen entwickelt sich weiterhin sehr dynamisch. Das Coronavirus ist bislang noch nicht vollständig wissenschaftlich durchdrungen. What?
Ja, so, es handelt sich um ein diffuses Geschehen, wenn du weiter rollst. Und lauter so schwammige Erklärungen. Und damit wird die körperliche Unversehrtheit eingeschränkt.
Und hier der letzte Satz. Das RKI schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein. Oberstes Ziel ist es, die Breitverbreitung zu verlangsamen, exponentielles Wachstum zu durchbrechen, Überlastung, Gesundheitssystem, medizinische Versorgung, bla bla bla. Also das Gleiche, was wir die ganze Zeit auch immer schon hören. Und das ist jetzt das große Mysterium. Wir hatten niemals diese Situation, die permanent hier propagiert wird, dass das Gesundheitssystem an seine Grenzen gekommen ist, dass irgendwie die Menschen wirklich in die Triage gekommen wären und so weiter. Ich weiß nicht, ob du von Samuel Eckert das neueste Video gesehen hast, wo er die Belegung der Krankenhauszahlen gezeigt hat, wie quasi die Verfügbarkeit der Betten immer angepasst wurde an die aktuellen Belegungen, um somit eine nach außen hin möglichst große Auslastung zu haben, weil es gibt ein Gesetz, dass bei 75%iger Auslastung der Intensivstationen mehr Gelder zur Verfügung sind. Mhm. Ja, es hat an verschiedenen Krankenhäusern sichtbar gemacht, dass mit Inkrafttreten dieses Gesetzes die Krankenhäuser irgendwie ganz kreativ ihre Kapazitätsgrenzen an die Auslastung angepasst haben. Und dann ist natürlich immer, zack, wir sind bei 80% Auslastung, 90% Auslastung. Ja. Und das sind aber die Zahlen, mit denen dann das RKI gefüttert wird. Und die gehen zu den Politikern und sagen, Alarmhupe bitte, jetzt große Gefahr.
Gib mir mal Werte, die das rechtfertigen und dann.
Dritte Welle und so weiter, ja. Und wie habe ich es gestern aufgeschnappt? Zurzeit sind 4.800 Personen in deutschen Krankenhäusern liegen mit einer bestätigten Corona-Infektion in den Intensivstationen. 4.800 von 83 Millionen.
Mhm, genau.
Ist für die 4.800 echt beschissen. Ich kann mir das gut vorstellen, weil das ist kein
Spaß. Jedes Einzelschicksal, ohne Zweifel. Ja, aber was ist mit den 200.000 Krebskranken pro Jahr? Oder erfundene Zahl, weiß ich jetzt nicht genau. Aber Krebskranke und was wir noch an Krankheiten haben, über die redet ja keiner.
Wir sprechen jetzt über
Verhältnismäßigkeit. Am Sonntag großes Gedenken der Corona-Toten.
Ja, ich habe es gerade im Ortsanzeiger gelesen, Trauerbeflaggung wegen...
Warte mal noch, ehe du hochrollst. Ja. Mhm. Ganz kurz noch, das exponentielle Wachstum zu durchbrechen. Ich sage da ein Stichwort vom Anfang der Pandemie oder Pseudopandemie, flatten the curve. Das war genau das gleiche Argument. Und seit einem Jahr versuchen sie mit diesem Argument uns immer wieder, jetzt mit anderem Namen, uns irgendwas zu verkaufen. Weil wir Angst haben, das könnte exponentiell werden, das kann ganz schlimm werden. Und deswegen müssen wir jetzt unbedingt die Notbremse ziehen. Das ist Dauerpanik, die hier geschürt wird und gefahren wird mit unlauteren Absichten.
Ein Bekannter hat mir erzählt, in seinem Umfeld lässt sich jemand impfen und die Begründung war, ich will nicht ersticken und ich glaube der Wissenschaft.
Ja, genau.
Das ist die Begründung. Ich will nicht ersticken. Wenn ich diesen Virus kriege, habe ich einen ganz qualvollen Erstickungstod vor mir und nur die Wissenschaft kann mich befreien. Deswegen, ich nehme auch jeden Impfstoff, der da kommt, auch im Cocktail, ist mir scheißegal. Hauptsache rein damit. Die Wissenschaft Trust the science. Oder wie stand es bei Schweden-Gredel auf dem Boot? Unite behind the science. Ja? Das war zwar ein anderes Thema, aber es geht genauso um die Wissenschaftsabhängigkeit, die Wissenschaftshörigkeit, die unsere Gesellschaft heutzutage so vor sich her schiebt.
Ja, ganz genau. Okay. Jetzt wesentlicher Inhalt. Das ist im Prinzip immer wieder das Gleiche. Es ist jetzt nur noch mal, ich erläutere, warum ich das jetzt mache. Mhm. Und das, der gleiche Neusprech festzustellen, ist gegenwärtig eine bundeseinheitliche Auslegung der gemeinsam von den Ländern in der regelmäßig stattfindenden Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Maßnahmen. Heißt, die Ministerpräsidentenkonferenz hat zu viel Widerspruch geleistet. Wir können uns das nicht mehr leisten. Wir wollen jetzt Zentralregierung haben. Deswegen müssen wir das so machen. Dem Gesetzgeber kommt angesichts der nach wie vor ungewissen und sich dynamisch verändernden Gefahrenlage ein weiterer Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu. Also der Bund, der Gesetzgeber, kann also mehr machen, weil er nicht mehr über die Länder gehen muss, sondern er kann direkt von oben, vom Zentral, wie du gesagt hast, Order de Mufti, von oben aus irgendwas durchsetzen.
Da gibt es so einen englischen Ausdruck, der heißt in your face.
Ja.
Weißt du, was damit gemeint ist? Ich zeig's euch und ihr könnt nichts dagegen tun. Ja.
Genau.
Das war jetzt eigentlich fast alles, was du angestrichen hast. Nein, du hast noch einen Punkt angestrichen. Und zwar hier unten, Punkt 3, Alternativen. Überschaubar, dieser Punkt 3. Wieder mal das Gleiche. Ja. Es gibt keine Alternativen dazu. Das, was die in Florida machen. Wie hat der auf der Bundespressekonferenz gesagt, das Infektionsgeschehen in einzelnen Bundesstaaten in Amerika ist nicht Teil unserer Besprechungen hier. Wir hatten hier gerade den Bundesminister sitzen und wir reden jetzt nicht über Florida. Auch wenn die da mit 40.000 im Baseballstadion sitzen. Und wenn sich nichts tut infektionsmäßig, das ist uns scheißegal. Das machen wir nicht. Wir gucken da nicht hin. Wir gucken auch nicht hin, dass Indien jetzt wieder in die Normalität zurückgeht und Afrika sowieso. Wir schauen nicht hin, dass die ganze Welt mehr oder weniger so nach und nach wieder zur Normalität kommt oder in Moskau drüben und in Russland alles ganz anders läuft. Gucken wir alles nicht hin. Nein.
Die Antworten könnten Sie verunsichern.
Und das ist das Entscheidende. Das ist natürlich dann auch Bestandteil weiterer Gespräche. Das führt jetzt uns heute weg von diesem reinen analytischen Blick auf dieses Gesetz. Aber genau das ist das Entscheidende, dass die Menschen in dieser Angstpsychose vollkommen verhaftet sind. Die kommen nicht mehr raus. Die ganzen Intellektuellen, die sich auf dieses Thema draufgesetzt haben, wie die Glucke auf die Eier, ich glaube, erst lernen durch Schmerz. Vorher kommen wir aus dieser Nummer nicht raus, Andreas.
Ja, leider.
Jeden Tag sehe ich es immer mehr, wenn ich die Nachrichten einschalte und ich denke mir gerade eben, bin ich jetzt in einem schlechten dystopischen Film gelandet, wache ich jetzt gleich auf. Aber offensichtlich wird das Ganze jetzt wirklich in eisernes Gesetz gegossen. Es steht vor mir und in wenigen Tagen wird der Bundestag, die Bundesregierung wird es beschließen und Bundestag darf zugucken, es sei denn, die stimmen dagegen. Und wenn nicht, ist es...
Warte mal noch, mit dem Hochrollen bitte.
Jawohl.
Genau. Oder eine weitere Zahl, über die ich heute gestolpert bin. Nach 20 Jahren ist der Afghanistan-Einsatz beendet von den Amerikanern. Legitimiert mit dem 11. September. Merkel hat immer gesagt, wenn der Amerikaner sich zurückzieht, gehen wir auch zurück. Also ziehen wir unsere letzten 1.000 Soldaten zurück. Und dann war eine Zahl in dem Artikel... Die Deutschen haben 126.000 Soldaten da unten gehabt, in Afghanistan kämpfen.
Und 59 sind nicht wieder mitgekommen.
Ein paar sind nicht mitgekommen.
Also die sind schon mitgekommen, aber anders, wie sie runter sind. Ja. 126.000, mein lieber Schwan.
Die kommt mir gerade sehr, sehr viel vor, aber das war das, was ich vorhin gelesen habe.
Durch den Wandel der Zeit, also ja, 20 das kann, Jahre
kann
lang,
schon hinkommen,
ja. Und führt jetzt ja auch weg, aber die Begründung dann, warum es jetzt plötzlich auflöst, obwohl vorher von Auflösung nie die Rede war?
Du, weiß ich nicht genau, kann ich dir jetzt nicht sagen.
Egal, führt uns weg, lass uns beim Infektionsschutzgesetz bleiben.
Genau, also diese Zahl ohne Gewehr, forscht sie nach, aber Ende des Afghanistan-Einsatzes, im Prinzip, es passiert so viel die ganze Zeit, wie du sagst, in your face. Und wir müssen bösgläubiger werden. So, aber über die Alternativlosigkeit noch mal ganz kurz. Ja, kleines Stück hochrollen, bitte. Ja. Stopp. Nee, nicht so weit. Bloß die letzten zwei Absätze brauche ich noch. Genau. Letzter Satz von dem oberen Absatz. Insofern wird eine weitere Lücke im Infektionsschutzgesetz geschlossen. Wenn ich sage bösgläubig, meine ich, hinterfrage alles. Wird eine weitere Lücke geschlossen? Das ist so ein schöner Satz. Ah ja, da wird eine Lücke geschlossen. Okay. Was für eine Lücke? Für wen? Aus welcher Perspektive? Warum wird sie geschlossen? Ja, hinterfrage das. Warum? Zudem wird die Bundesregierung ermächtigt, Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen. Damit werden dem Bund zusätzliche Handlungsmöglichkeiten gegeben, um die Durchsetzung der nationalen Ziele, der nationalen Einheit, der Sozialistischen Einheitspartei, Entschuldigung, ich bin abgewiesen.
Alter Text, jetzt bist du im Datum verrutscht.
Ja, um die Durchsetzung der nationalen Ziele des Infektionsschutzgesetzes zu gewährleisten.
Wo war das jetzt? Ich habe es jetzt gerade nicht.
Das ist das,
wo der oberste, über dem Blau. Genau, der Satz war das jetzt. Okay, alles klar. Ich habe im unteren Abschnitt geschaut.
Ich hatte nur leider einen Schaltfehler in meiner DDR-Vergangenheit.
Ja, du bist ja auch gelernter DDR-Bürger. Ja.
Ich bin gelernter DDR-Bürger.
Okay, alles klar.
Kann solche Texte automatisch vervollständigen.
Der ist grundsätzlich kritischer. Ja, habe ich gestern mit dem Dr. Marz aufgeschnappt. Ich bin ja DDR-gelernt, hat er gesagt.
Ja, weil manche Sachen kennen wir. Und wir kennen sie aus zwei Perspektiven. Und um das immer noch mal zu verdeutlichen, du kannst mir, wie viele Bundesstaaten der Vereinigten Staaten kannst du mir aufzählen? Wie viele Teilrepubliken der sozialistischen Sowjetrepubliken kannst du mir aufzählen? Wie viele Hauptstädte amerikanischer Städte kannst du mir aufzählen? Wie viele Hauptstädte russischer Städte kannst du mir aufzählen? Wie viele russische Lieder kannst du? Wie viele amerikanische Lieder kannst du? Weißt du, und das ist etwas, was der gelernte DDR-Bürger weiß. Wir haben Jolka-Fest gefeiert. Wir haben Soljanka gegessen. All die russischen Lieder gesungen, die russischen Feste gefeiert, Berichte aus Murmansk, aus Vladivostok und was weiß ich, immer in der Schule gehabt und Brieffreundschaften mit Russland. Und dann erlebst du, wie das abgeschaltet wird und dann wird es komplett umgeschaltet. Für einen, der die ganze Zeit, sein ganzes Leben auf Amerika geschaltet ist, ist das normal, der hinterfragt das nicht. Aber der DDR-Bürger, der sagt, das kenne ich. Kann dich nur von der anderen Seite. Ja, den kriegst du nie auf so eine Schaltung von Geburt an. Sondern der guckt sich das an und sagt, das ist das gleiche Spiel.
Musste deswegen der Osten als Dunkeldeutschland bezeichnet werden? Um die Leute auch gleich mal in die Duckhaltung zu bringen, so nach dem Motto, oh, jetzt nur nicht den Kopf hochheben, nicht, dass wir dann in die falsche Ecke gedrängt werden.
Na, weil das die Sachsen das Volk sind, also die werden lächerlich gemacht mit ihrer Sprache. Und die Sachsen sind diejenigen, die immer am ehesten aufstehen, die sich nicht alles gefallen lassen. Und die müssen von vornherein klein gemacht werden. Und deswegen Medien, Bashing, Dunkeldeutschland und die Jammer-Ossis und was es da alles gibt. Okay, aber wir sind beim Infektionsschutzgesetz.
Übrigens, mit den Sachsen komme ich irgendwie doch am besten klar. Von allen Bundesländern, die ich bisher bereist habe, und da bin ich jetzt doch schon oft in Sachsen, du kannst mit allen Leuten immer überall ein Gespräch anfangen und die Herzlichkeit und Offenheit der Menschen. Also der Bayer an sich ist immer ein bisschen so ein Grandler, ist nicht so einfach beim Bayer. So. Aber beim Sachsen, da egal ob es der Tankwart ist oder Mensch an der Tankstelle oder im Supermarkt oder so, der Smalltalk-Niveau in Sachsen ist um einiges höher wie in anderen Bundesländern, wie ich festgestellt habe. Ja.
Ja, das sind herzensgute oder wir sind herzensgute, freundliche Menschen und wir laden jeden ein. Du kannst mit uns am Lagerfeuer sitzen, Party machen, in die Wohnung kommen. Du musst dich an die Regeln halten, aber das Herz ist von vornherein offen. Mhm. Ja.
Jetzt haben wir ein bisschen Werbung gemacht für den Freistaat. Weil das Herz
sieht manchmal auch Sachen, die das, der Verstand nicht sieht.
Ja. Okay. Wir schweifen immer ab, aber das ist ja auch, das ist schwierig, sich permanent mit so einem negativen Gedanken zu beschäftigen. Ja, bösgläubig will ja kein Mensch sein, aber das ist wirklich die für mich Conclusio aus all diesen jetzt diesen Gesetzesverschärfungen, die wir hier haben. Wir müssen davon ausgehen, dass hier Kräfte am Wirken sind, die es nicht unbedingt gut meinen. Das ist, ich glaube, das ist die große Zäsur in unserem Kopf auch, das, was viele Leute nicht hinkriegen, dieses Denken, dass oben Mami und Papi sind, Mama, Muttersprache, Vater, Staat und so weiter, dass die das schon richten werden oder so. Nein, das ist eben nicht so. Deswegen leben wir in einer Welt, wie wir sie jetzt mittlerweile haben, mit dieser Zensur, mit dieser unglaublichen Meinungsverengung, mit den Debattenräumen, die immer wieder kleiner gemacht werden. Und also es ist, Gott sei Dank gibt es schlaue Menschen, die das alles aufarbeiten. Und da zähle ich dich auch dazu. Und wirklich vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, das auch alles so klein klein zu sezieren. Und ohne die würde ich echt durchdrehen. Ohne Leute wie dich oder andere, die mit denen ich mich beschäftige, würde ich wahrscheinlich wie viele andere auch vollkommen ratlos und hilflos im Regen stehen. Ja, so.
Und nochmal, es gab so eine Werbung, Vertrauen ist der Anfang von allem. Wir müssen aufhören, den Regierenden zu vertrauen und den Politikern. Sie zeigen es uns hier mit diesem Text, steht alles drin. Du siehst es ganz deutlich. Und auch der Blick in die Vergangenheit sozusagen kann hilfreich sein. Es gab nie eine Lockerung, sondern mehr Maske, schärfere Maske, mehr Räume, wo die Maske zu tragen ist und, und. Ganz zu schweigen von der Polizeigewalt, Verbote von Demonstrationen und dem Meinungsklima der Menschen untereinander, wie die miteinander jetzt umgehen. Ja, wir sind mittendrin im Krieg. Es werden keine Bomben geworfen, aber es werden Meinungsbomben geworfen und
Informationskrieg.
Existenzen vernichtet und, und.
Wer sich nicht vorstellen kann, dass so unsinnige Maßnahmen wie die Masken oder Abstand so dass die je aufgehoben werden, wer sich das nicht vorstellen kann, der möge nur einmal an die Plastikbeutel seit 2006 in der Flughafenkontrolle denken.
Guter Punkt, genau.
Das wurde 2006, am 6. November 2006 wurde das eingeführt. Ich weiß es nämlich ganz genau, weil ich da gearbeitet habe. Und von dem Tag an ist es auf der ganzen Welt mehr oder weniger jetzt Standard, obwohl das der größte Schwachsinn ist, den es überhaupt nur gibt. Das hat so wenig Sinn, das ist so überflüssig. Und jetzt haben wir 2021, das sind jetzt 14,5 Jahre später, ja, fast 15 Jahre später. Und das ist ganz normal. Und ich darf mir gar nicht vorstellen, wenn wir in 15 Jahren noch Masken tragen, dann muss ich nach Tora Bora oder auf irgendein Atoll und nur noch Kokosnüsse essen, weil sonst.
Und auch, weißt du, wir fügen uns weiterhin diesen Sachen. Wir haben uns diesen, den hier, was du gerade sagst, den Flaschenbegrenzungen in den Flugzeugen gebeugt. Und man steht nicht auf dagegen, ob es will, es immer eine Entwürdigung des Menschen ist. Aber ich muss da, einen muss ich immer noch mit in die Verantwortung ziehen. Und das ist die Publikative, die Medien, die das nicht benennen, die das nicht aufdecken, die weiter im Bett mit der Macht kuscheln. Und deswegen ist es gut, dass es alternative Medien gibt, die das Meinungsrad langsam rumdrehen, aufdecken, was hier wirklich passiert, weswegen wir ja auch angegriffen werden. Aber naja, ich würde sagen.
Tja, Andreas, dann machen wir an dieser Stelle einen Punkt und die weitere Entwicklung von dem Gesetz, das werden wir ja in den nächsten Tagen mitverfolgen können.
Ich glaube,
Danke.
wir haben die wichtigen Punkte aufgezeigt,
Ja.
warum das so gefährlich ist. Mittwoch soll Demonstration in Berlin sein, ich glaube ab 10 Uhr. Wenn du dich irgendwie gerufen fühlst, geh hin, zeig deine Stimme, zeig dein Gesicht. In jeglicher Form, auf jeder Straße, in jeder Stadt und fahr nach Berlin, was immer du tun kannst. Aber wacht endlich auf und steht auf. Das ist wichtig.
Besser kann man es nicht zusammenfassen. Andreas, danke für deine Zeit. Wir haben demnächst bestimmt wieder ein Thema und in diesem Sinn alles Gute nach Dresden und auch von mir nochmal ein Gruß nach draußen. Runter vom Sofa, raus auf die Straße oder sonst irgendetwas. Wenn nicht jetzt, wann dann? In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal hier bei Steinzeit. Macht es gut. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.